der eigenen Sprache hier und jetzt vertrauen? Im jetzigen Augenblick, in dem Moment, in dem ich sie einsetze? Und gleichzeitig auf der Suche bleiben nach der Sprache, die das ausdrücken kann, was ich ausdrücken will? Diese Ambivalenz hängt für mich grundsätzlich mit dem Gebrauch der Sprache zusammen. Immer wieder erlebe ich es, dass Menschen, die in einem ganz normalen Alltagsgespräch selbstverständlich von ihrer Sprache Gebrauch machen, in Situationen, die sie als im Alltag abgehoben erleben, plötzlich die Stimme verlieren, die Sprache verlieren, vor sich hin stammeln, sich von einem zum M hangeln und dazwischen all das, was sie in einem als normal erlebten Gespräch erzählen können, plötzlich nicht mehr sagen können. Solche Situationen sind häufig Prüfungssituationen, in denen eine Sprache gesucht wird, die nicht die eigene ist, die nicht passt und dementsprechend nichts zu sagen hat. Aber die eigene Sprache in konkreten Situationen ist normalerweise da. Das Problem ist oft nicht die Sprache, sondern das Vertrauen darauf, dass ein Hineinfallen lassen in die Sprache im Hier und Jetzt dazu führen kann, dass die eigenen Gedanken auf der Welle der Sprache dahin fließen und das sagen können, was gesagt werden muss. Ich finde es immer wieder schade zu erleben, wie Menschen, die etwas zu sagen haben, in Situationen, in denen sie es vor einem bestimmten Hintergrund sagen müssen, Vorträge, Prüfung habe ich schon erwähnt, plötzlich Blackouts haben, sprachliche Blackouts, verstummen und all das, was vorhanden ist, aus lauter Nachdenken darüber, was jetzt eigentlich gehört werden will, vergessen. Das ist schade. Denn dadurch drückt sich ganz oft ein mangelndes Selbstvertrauen aus. Ein Selbstvertrauen, das in dem Augenblick schwindet, in dem da scheinbar irgendwie durch wen auch immer zu solchen erklärten Autoritäten auftauchen. Und dabei sind diese Autoritäten oftmals ja auch Menschen, die auf der Suche nach ihrer Sprache sind. Und vielleicht gerade deshalb, weil sie auf der Suche sind, den Eindruck vermitteln, sie hätten eine faszinierende Sprache, sie könnten wunderbar etwas ausdrücken. Rolf-Dieter Brinkmann sagte einmal, dass Menschen, die geschliffen sprechen, ihm immer sehr verdächtig sind, weil er sich fragt, was diese Menschen eigentlich wirklich verkaufen wollen, vermitteln wollen. Ihm sind die Menschen, die stammelnd nach Worten suchen, viel lieber als diejenigen, die relativ geschliffen sprechen, obwohl er es selbst tut. Und er hat recht. Er hat wirklich recht. Jemand, der sich an Fragestellungen herantastet, sie umschifft, ja auch Umwege fährt, um etwas auszusagen, das ihm wichtig ist, hat viel mehr zu sagen als jemand, der so unglaublich glatt dahin spricht. Am besten noch im Studio, am besten noch mit einer Technik, die die Stimme verschönert, ohne irgendwelche Windgeräusche, ohne irgendwelche Hintergrundgeräusche. Ja, selbst der Raum soll verbannt werden aus dem, was da zu hören ist. Wir haben da heute ganz andere Möglichkeiten. Die digitale Technologie, so ja, skeptisch ich sie in aller Begeisterung immer wieder betrachte, bietet hier Möglichkeiten, die es bislang so nicht gab. Zum Beispiel die Möglichkeit, beim Spazierengehen abends oder tagsüber oder wann auch immer Gedanken aufzuzeichnen. Beim Spazierengehen im Rhythmus des Gehens Sprache zu suchen. Und da bin ich sehr optimistisch, auch zu finden. Denn alles kann anregend sein zum Sprechen. Wobei es jetzt nicht um das Sprechen als solches geht, sondern es geht durchaus um Inhalte, das ist ganz klar. Aber im Sprechen selbst zeigt sich Persönlichkeit. Und für mich ist erschreckend, dass mit dem Mangel an Sprache, den viele Menschen heute erleben und ausstrahlen, oftmals auch die Persönlichkeiten verschwinden. Der durchschnittliche Wortschatz heute, wenn es hochkommt, sind es ein paar tausend Worte. Wenn es sehr hochkommt, sind es mehr als 8000 Worte. Aber ein aktiver Wortschatz, der wirklich die Wirklichkeit zu ergreifen vermag, der beschreiben kann, was gesagt werden will, ist in der Regel größer oder verlangt in der Regel mehr Worte, als wir haben. Wie viele Situationen, die vollkommen unterschiedlich sind, beschreiben wir mit gleichen Worten, obwohl sie nicht gleich sind. Jede Situation, in der wir sind, jeder Moment, der uns begegnet, braucht eine eigene Sprache, braucht die Fähigkeit, diese Situation als solche auch zu sehen, damit wir sie überhaupt sehen können. Alles andere ist blind. Und der blinde Fleck unserer Wahrnehmung von Welt ist umso größer, je weniger Worte wir haben. Je kleiner unser Wortschatz ist, umso kleiner ist unsere Welt. Das ist eine Einsicht, die ich in den letzten Jahren immer wieder gemacht habe. Und je größer unser Wortschatz ist, umso mehr von dieser Welt können wir einigermaßen angemessen, immer in den Grenzen dessen, was uns überhaupt an Erkenntnis möglich ist, erkennen. Ich weiß nicht, wie es anderen damit geht. Aber für mich war es immer diese Konfrontation mit einer Wirklichkeit, die ich nicht auszudrücken vermochte, auf die ich nicht antworten konnte. Die vor mir auftauchte, der ich mich stellen musste, die aber gleichzeitig stumm blieb, dunkel. Ich sah da nichts, weil ich es nicht ausdrücken konnte. Das hat mich über Jahre dazu getrieben, mich mit Sprache zu beschäftigen, mit Worten, mit Literatur. Denn es ist ja gerade die Literatur, die immer wieder versucht, einen Teil der Wirklichkeit in den Blick zu nehmen, der uns so sonst verborgen bleibt. Literatur, das ist nicht nur Unterhaltung. Und das ist ja auch der große Betrug bei all dem, was sich als nur Unterhaltung ausgibt. Und oftmals ist es auch das Argument gegenüber den Kritikern solcher banalen, biederen, kitschigen, trivialen Sendungen. Man wolle ja nur unterhalten, man habe ja keinen großen Anspruch. Nein, Entschuldigung, was da passiert, ist tatsächlich eine Definition von Welt. Und diese Definition von Welt, die dort geschieht, ist trivial, ist banal, ist langweilig, ist öde, ist eng. Und nicht nur Unterhaltung. Vieles, das nur als Unterhaltung versucht daherzukommen, ist nichts anderes als etwas, das die Differenziertheit von Wirklichkeit nicht wahrnimmt, nicht wahrnehmen will, sich ihr verweigert. Und dort, wo diese Verweigerung stattfindet, und das Ganze als Unterhaltung ausgegeben wird, das Ganze von Menschen rezipiert, also aufgenommen wird, tragen solche rein unterhaltenden Beiträge auch dazu bei, dass die Menschen, die sie wahrnehmen, ja, wäre ich jetzt böse, würde ich sagen, dumm gehalten werden, blind gehalten werden, stumm gehalten werden. Wenn ich was netter bin, sage ich, dass die Möglichkeiten zur Weltwahrnehmung, die entwickelt werden können, dadurch eben nicht entwickelt werden. Das finde ich schade. Das finde ich schade, nicht weil ich diese trivialen Unterhaltungsgeschichten in irgendeiner Form ablehnen würde. Nein, ganz und gar nicht. Sie sind Teil unserer Weltwahrnehmung. Sie sind auch Teil unserer Kultur, wie immer man diese Teile auch bewerten mag. Ich finde es einfach nur schade, dass die Möglichkeiten, die da gegeben sind, um die Weite des Blicks bei Menschen zu erzeugen und zu erreichen, nicht genutzt wird. Wer jetzt aber glauben sollte, dass ich Kulturpessimist sei, irrt sich. Denn ich bin mir durchaus bewusst, dass das hier beschriebene Phänomen eines ist, das nicht neu ist. Brot und Spiele hieß es im alten Rom. Und dieser Begriff Brot und Spiele trifft bis heute zu. Und dennoch, trotz dieser eigentlich kulturverweigernden Tendenzen, haben wir Kultur. Das heißt, die Kultur ist so stark, dass sie sich von der Trivialisierung nicht verdrängen lässt. Die Trivialisierung verhindert nicht, dass Menschen dennoch die Möglichkeit haben, ihre Sprache zu erweitern, ihren Blick zu erweitern, ihre Wahrnehmungsfähigkeit gegenüber der Wirklichkeit zu erweitern.